Matthias Hawks, die Krisenmeldungen aus der Wirtschaft nahmen kurz vor Weihnachten fast apokalyptische Dimensionen an und damit einhergeht ein mentaler Umbruch, den wir vielleicht noch gar nicht so genau fassen können. Zwei Beispiele. Die Krise der Autoindustrie führt dazu, dass die großen ökologischen Ziele, auf die sich die Welt eigentlich geeinigt hatte, plötzlich nicht mehr wichtig sind. Oder der Konsumismus, in den letzten Jahren als Geißel der westlichen Welt regelrecht gebrandmarkt, erlebt heute eine Renaissance. Shoppen als Gewissenswellness, hat die Taz das mal genannt. Geld ausgeben ist internationale Bürgerpflicht für alle, die das noch können. Was haben wir da gerade eigentlich vor uns?
Ja, das ist ein faszinierendes Phänomen, wobei man natürlich es auch umdrehen kann. Man kann ja auch sehen, dass wir gleichzeitig dadurch, dass wir weniger Auto fahren und weniger shoppen, plötzlich die Ökoziele wieder erreichen. Also wir haben eine Abnahme sogar des weltweiten Erdölverbrauchs. Das ist ja auch interessant. Und wir haben plötzlich sinkende Preise in diesen ganzen Bereichen. Wenn wir über Krise sprechen, müssen wir, glaube ich, über drei Dimensionen sprechen. Über die Finanzkrise, die ist ja im letzten Jahr im Grunde genommen gelaufen. Da wissen wir eine Menge drüber. Und das ist gar nicht mehr das Entscheidende, dieses Platzen der Immobilienblase.
Warum ist das nicht mehr das Entscheidende?
Weil das immer wieder passiert. Wir kennen das seit dem Römischen Reich, seit der Renaissance. Denken Sie an die Tulpenblase, denken Sie an viele andere Spekulationsblasen. Sobald es ein Geldsystem gibt, gibt es immer irgendwann eine Spekulationsblase. Ungefähr alle 15 bis 20 Jahre. Also in dieser Zeit, wo man das gewissermaßen vergisst und wieder anfängt zu spekulieren. Dann gibt es so Häufungen in der Geschichte, wo diese Blasen häufiger kommen. Das hat mit den großen Kondratjew-Zyklen zu tun, in denen das Geld quasi sich nur noch durch Geld vermehren kann. Das ist ein, wenn Sie so wollen, natürlicher Vorgang, der auch relativ schnell erledigt war. Heute geht es ja um zwei Sachen, glaube ich. Es geht um eine mentale Epidemie. Also das Ganze ist, wir nennen das in der Fachsprache auch ein Megameme, also die Meme sind so etwas wie die kulturellen Gene, in der sich die Kulturen verständigen. Das ist wie ein Infektionssystem im kulturellen Korpus. Die Menschen stecken sich mit dieser Krisenbotschaft gegenseitig an. Und je mehr wir davon reden, desto mehr wird das ja auch zur Krise. Es wird gewissermaßen in den Hirnen gemacht. Und dann wird es auch geschichtsmächtig, weil dann die Menschen weniger kaufen. Und das andere ist, letztendlich sind die großen Zyklen, die dahinter stehen. Die großen Zyklen von Innovation, von Technologie. Ich habe das schon erwähnt, die Kondratjew-Zyklen. Und nach denen ist es fällig gewesen. Das konnten wir schon auch in den prognostischen Systemen, die wir haben, seit einigen Jahren ablesen.
Inwiefern konnten Sie das ablesen und wie genau stellt sich diese mentale Epidemie für Sie jetzt dar?
Also es ist so, dass nach diesen großen langfristigen Zyklen, den Kondratjew-Zyklen, die es seit Beginn der industriellen Revolution gibt, das begann mal mit der Baumwolle und der Dampfmaschine im Jahr 1800 und die zweite große Welle war dann die Eisenbahnwelle und die dritte war Kohle und Elektrizität. Das sind so die großen Infrastruktur-Innovationswellen, die gewaltigen Reichtum erzeugen und die Produktivität enorm erhöhen, in der menschliche Gesellschaften operieren. Und die letzte große Welle ist eben der Computer seit 20 Jahren. Das hat uns auch letztendlich diesen globalen Boom beschert der letzten 20 Jahre seit dem Fall der Mauer. Das war der Computer. Der Computer hat uns alle näher aneinander gebracht, hat ungeheure Rechenkapazitäten hergestellt, hat die Banken produktiv gemacht und miteinander kommunizieren lassen. Und das ist jetzt vorbei. Und immer in diesen Tälern, wenn diese Wertschöpfung eben nicht mehr funktioniert, dann gibt es Krisen, gibt es auch oft Kriege. Wir haben den Irakkrieg erlebt als Anzeichen dafür. Und es platzen solche Blasen. Und dann muss sich die Wirtschaft gewissermaßen wieder rekonstruieren. Es muss wieder eine neue technologische Innovation her, eine neue Welle muss entstehen, auf der dann gewaltige Nachfragen und Produktivitäten entstehen. Und das wird in der nächsten Welle, werden das sehr wahrscheinlich im Kern die alternativen nachhaltigen Energien sein. Also wenn Sie sich vorstellen, ein gewaltiges Energienetz, was jetzt auch in Amerika ja gesehen wird als neue Investition. Das wird ein wesentlicher Teil des kommenden Booms darstellen. Nicht nur, es werden auch andere Techniken da eine Rolle spielen, die Biotechnik und so weiter, aber das wird ein ganz wesentlicher Teil sein.
Nochmal ganz kurz zurück zur Finanzkrise, Matthias Hawks. Interessant in diesem Zusammenhang ist doch sicherlich die Rolle des Geldes. Das Verhältnis des Menschen zum Geld kann sich ja in der Krise ganz verschieden verändern.
Ja, aber das Geld ist ja ein kulturelles System. Das Geld
ist ja so eine Verabredung, die auf Vertrauen basiert sozusagen.
Ja, und was eben sehr viel missverstanden worden ist, ist ja jetzt diese, also man hat gedacht, das ist ein Missbrauch. Also man hat ja diesen Begriff der Gier und sowas, das war alles sehr praktisch, aber es erklärt natürlich eigentlich nicht die Immobilienkrise. Die Immobilienkrise hat angefangen vor 25 Jahren mit dem Every American is a House Owner Programm von Jimmy Carter. Das war ein Sozialprogramm der Amerikaner. Die Amerikaner haben damit auf den europäischen Sozialstaat geantwortet. Und dann hat man ein riesiges Programm begonnen. Und das hat letztendlich die Grundlage dieser Blase gebildet, auf der dann natürlich auch die Gier wucherte. Aber das war gar nicht der Ursprung. Der Ursprung war gewissermaßen ein Außerkraftsetzen des Marktes, der Marktgesetze durch billiges Staatsgeld. Und das ist immer ganz witzig, weil die Leute es immer genau andersrum verstehen. Mhm. Sie glauben eben, dass die Banker die im Grunde genommen die Ursache waren. Die waren gewissermaßen nur die Zappelfilippe dann oben an der Decke.
Trotzdem mal nochmal die globale Frage. Wie sieht denn, Sie arbeiten ja, Sie stehen ja vor dem Zukunftsinstitut, das sozusagen auch keine Angst vor großen Begriffen hat und ein globales Wertemonitoring betreibt. Wie sieht denn das weltweite Gemütslagenranking angesichts dieser aktuellen Bedrohungen von heute, Finanzkrise, Klimakatastrophe und so weiter aus?
Also die Schwierigkeit, die man in der Wertewandelforschung hat, ist, dass das sich nicht so kurzfristig abbildet. Die Roper-Werteumfragen, auf die wir zurückgreifen können, die sind natürlich sehr langfristig und die werden auch nicht alle Wochen erhoben. Aber Sie können eben sehen, dass diese Krisen auch für das Wertesystem, das sehen Sie besonders in unserer Gesellschaft auch eine heilsame Wirkung haben. Die Menschen greifen auch auf Dinge wieder zurück, auf die sie lange auch hatten das Gefühl, verzichten zu müssen. Man hat das ja im letzten Jahr gesehen, als die Krise anfing. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber wir haben das überall gemerkt. Es gab auch so etwas wie eine Erleichterung. Also es gab auch so etwas wie so eine gelöste Heiterkeit, wo man sagte, ach, das Spiel ist vorbei. Mhm. So ähnlich wie diese jungen Bankangestellten, die in Amerika plötzlich entlassen wurden. Man hat das ja an den Kameras gesehen. Die gingen dann auf die Straße mit ihren Pappkartons und ihren Golfspielern und lächelten. Und man hat irgendwie gedacht, das wäre zynisch. Das war aber gar nicht zynisch. Mhm. Sondern es ist so ein Gefühl von, dieses Übertreibungsspiel ist vorbei und wir können uns jetzt wieder wichtigeren Dingen zuwenden. Und ist eigentlich unser Traum, nämlich einen ganz, ganz schnellen BMW zu fahren, ist das eigentlich so toll? War das eigentlich wirklich alles Geld wert? Und diese Krisen haben eben genau diese Funktion. Sie nehmen so einen Deckel von bestimmten verhärteten Träumen und dann merkt man, man braucht es vielleicht gar nicht. Man hat ganz andere Möglichkeiten, glücklich zu sein. Man rückt wieder näher zusammen. Man kümmert sich um Dinge, die man vernachlässigt hat. Man fängt wieder an, seinen Garten zu pflegen. Menschen sind ja eigentlich sehr einfach konstruiert. Wir sind ja immer noch in vielerlei Hinsicht Urwesen. Und mit dem Geld und mit den materiellen Gütern machen wir ja gewisse Abstraktionen, die auch anstrengend sind. Und dieses Zurück auf den wesentlichen Kern, das können Sie heute in den Wertemonitoren ganz gut sehen. Also Ehrlichkeit, Solidarität, Zusammenrücken, das sind so Bedürfnisse. Auch Natur, wir haben ja schon seit vielen Jahren eine Naturwelle, das wird nochmal verstärkt eigentlich dadurch.
Ein Begriff, der mit in den Zusammenhang des Krisenszenarios gehört und der mir sehr gut gefallen hat, ist das Wort vom Biedermeier-Bolschewismus. In der Tat verzeichneten ja die Buchhandlungen kurzzeitig einen reißenden Absatz des Kapital von Karl Marx, der zusammen mit dem Ruf nach mehr Staat und einer, vielleicht kann man das so sagen, Wiederbelebung des Keynesianismus eine gewisse Renaissance erlebt hat. Aber was davon wird bleiben? Was bleibt hängen? Was wird umgemünzt in so eine Lebenshaltung, wie Sie sie gerade beschrieben haben?
Ja, das ist die Gefahr, dass wir letztendlich wieder, wir haben das ironisch ein bisschen tituliert als Biedermeier-Bolschewismus. Man kann ja sehen, dass in Deutschland das Linke und das Spießbürgerliche sehr stark zusammenstehen. Mhm. Nicht? Also so dieses, ich möchte mal alles so behalten, wie es ist und eigentlich möchte ich sehr, sehr abgesichert sein. Das ist ja eine biedermeierliche Fantasie, die es auch immer wieder in der Geschichte gibt. Und die wächst hier zusammen eben nicht mit rechten oder konservativen Formen, sondern eigentlich mit so einem manchmal auch absolut ideologisch völlig verblendeten linkssozialistischen Küchenbild. Und das haben wir einfach mal so getauft in einer Form der neuen Spießbürgerlichkeit. Und das ist ganz okay, das versteht man ja auch. Es ist nur dann gefährlich, wenn natürlich der Populismus wütet. Mhm. Und an diesen Krisen sind ja immer die Überbauten gefährlich. Also es ist nicht gefährlich, wenn die Wirtschaft einmal schrumpft. Finnland zum Beispiel ist in den 90er Jahren um 14% im Bruttosozialprodukt geschrumpft in einem Jahr. Die hatten eine gigantische Krise, weil ihnen die gesamte Ökonomie zusammengebrochen ist. Damals hat sich die Sowjetunion verabschiedet von der Geschichte. Und diese Gesellschaft hat angefangen zu diskutieren, wo wollen wir eigentlich hin? Was sind unsere Ziele? Und Finnland hat dann angefangen, dieses gewaltige Bildungssystem aufzubauen, wo wir heute die Resultate kennen. 90% aller 20-jährigen jungen Finnen haben ein Abitur in der Tasche oder eine andere Hochschulberechtigung. Und dafür sind Krisen wichtig. Das ist wie im Leben. Im persönlichen Leben ist es ja auch so, Menschen, die Tiefe haben, haben Krisen erlebt und vor allen Dingen durchlebt und akzeptiert. Sie haben sie nicht verdrängt. Und das ist die entscheidende Frage. Und Sie können gewissermaßen den Populismus oder das Geschrei, was es jetzt gibt, Ende des Kapitalismus und so etwas, das können Sie quasi als eine Krisenvermeidungsstrategie lesen, also eine Art Wegschieben. Mhm. Das ist eben der Punkt. Nehmen wir das an, versuchen wir im Grunde genommen unsere Systeme umzubauen, versuchen wir das, was wir jetzt brauchen, nämlich Innovation zu machen. Wir dürfen ja nicht vergessen, der eigentliche ökonomische Kern dieser Schwäche, die wir heute haben, ist ein Mangel an Innovation. Denken Sie an die Autoindustrie. Die haben 20 Jahre lang im Boom nichts anderes gemacht, als immer schwerere, immer schnellere Autos zu bauen und die nach Fernost, nach Russland, nach China zu verkaufen. Die fundamentalen Innovationen wurden eigentlich gar nicht gemacht.
Sie haben vorher, Matthias Hawkes, das Wort Innovationsdruck auch schon ganz am Anfang erwähnt. Wegen der Finanzkrise sagen Sie sogar eine neue Weltordnung und ein neues Wertesystem voraus. Wie meinen Sie das?
Die neue Weltordnung können wir heute ja schon deutlich sehen. Wenn Sie das Foto sehen von, ich glaube, es war 2007 in St. Petersburg, der G8-Gipfel. Da waren eben 7 Herren und eine Frau, Angela Merkel. Und das war damals die wirtschaftlich aktive Welt. Und jetzt haben wir plötzlich einen Finanzgipfel gehabt vor, ich glaube, 6 Wochen, so diesen Notfinanzgipfel. Da waren 28 Gesichter drauf. Mhm. Und immerhin schon 3 Frauen und ganz andersfarbige Gesichter. Also Sie sehen, das, was wir an globaler Weltordnung vorher hatten, amerikanisch geführt, ganz, ganz stark durch einen amerikanischen Weltkapitalismus geprägt, das ist letztendlich vorbei und das signalisiert uns ja auch die neue amerikanische Führung, dass man das auch gar nicht mehr so will. Man will etwas Neues versuchen, eine Multilateralität. Wir erleben ein multipolares, die Geburt eines multipolaren Weltsystems. Das ist ja auch völlig klar. 1-2 Milliarden Menschen sind in den letzten 10-15 Jahren in einen Wohlstand gekommen, den wir in den 60er Jahren entwickelt haben. Und die wollen auch einen Sitz und Stimme haben gewissermaßen in der Art und Weise, wie man wirtschaftet, wie man Gesellschaften entwickelt. Das ist der eine Teil, der politische. Der andere Teil ist, dass wir eine Greenobalisierung, wie wir das auch etwas Englisch nennen, erleben, dass die Ökologie im Grunde genommen ja auch ein kulturell übergreifender Faktor geworden ist. Die CO2-Vermeidung, aber auch die vielen Möglichkeiten der Alternativtechnologien, die jetzt auch zu einem Boom, eben zum neuen Boom führen werden, dass die auch in Fernost sehr, sehr begehrt sind. Also wir haben immer hier das Bild, die Chinesen sind so Schmutzfinken, die also ihre Flüsse nur verschmutzen. Da werden die größten Investitionsprogramme jetzt gefahren in Bezug auf Wind- und Solarenergie. Und die werden sehr, sehr schnell, werden die Chinesen ihr System wandeln hin zu einer viel innovativeren Wirtschaft. Sie müssen sich mal vorstellen, in China haben sie 1,3 Milliarden Menschen und davon arbeiten nur 4 Millionen im Gesundheitssektor. Das ist ungefähr ein 100. prozentual von dem, was wir hier im Gesundheitssektor haben. Und die chinesische Gesellschaft wird sich sehr, sehr schnell wandeln. Sie wird gezwungen, sich viel schneller zu modernisieren, als sie es vorher wollte.
Sie haben jetzt schon sozusagen mit den globalen Werte- und Bedürfnisströmen operiert. Interessant, dass ja deutsche Sekundärtugenden wie Pflichtbewusstsein, Ordnung und so weiter, die hier eigentlich keinen so guten Ruf haben, gerade in Schwellenländern Karriere machen derzeit. Womit hat das zu tun?
Naja, das war ja immer schon so. Also wenn Sie mal nach China fahren oder auch nach Afrika, dann werden Sie immer ein sehr positives deutschen Bild sehen, weil die Deutschen gelten eben als verlässlich und eben als nicht so drüberfahrend, wie die Amerikaner das sind. Insofern ist das, glaube ich, einfach, ja, ich sag mal, die Grundregeln des Miteinander, die natürlich auch durch extreme Steigerungsspiele in der Ökonomie, in der Wirtschaft, durch Spekulationen eben zerstört werden. Das ist ja, wenn Sie so wollen, eine Art innere Korruption, diese Erwartungen von 25% oder 40% Rendite. Die sind vorbei und man muss sich gewissermaßen wieder auf das Wesentliche besinnen. Und das Wesentliche in einer Weltökonomie ist im Grunde genommen Innovation. Mhm. Wir haben das vermisst. Also wir haben letztendlich, die Banken sind immer nur gewachsen. Also es gab immer mehr Banker, wir haben das ja erlebt. Und es gab immer mehr bizarre Produkte. Und jetzt muss man tatsächlich eine Bilanz drunter ziehen und muss sagen, Moment mal, was sind denn die wirklich smarten Technologien? Was sind denn wirklich Bankprodukte, mit denen wir etwas anfangen können? Müssen wir nicht in eine andere Richtung gucken? Wie können wir denn Afrika entwickeln? Gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten mit Microcredits, Kredite für Arme? Im Grunde genommen, da, wo die wirkliche Kreativität liegt, da werden auch in Zukunft die Knappheiten, die Nachfragemärkte entstehen. Und das bereinigt das System. Also diese Krise ist wie ein heilendes Fieber, wo wir gezwungen werden, auf die wirklich wesentlichen Dinge zu schauen.
Wir haben vorher das Wort Biedermeier-Bolschewismus erwähnt und ganz offensichtlich scheinen ja, wenn wir jetzt nochmal sozusagen im engeren Kreis der westlichen Welt bleiben, zwei Dinge zu sein. einerseits die Einsicht in das Ende der klassischen Arbeitsgesellschaft und andererseits die Rückbesinnung, das haben Sie auch erwähnt, auf Werte, und zwar relativ gediegene, konservative Werte, Familie, Tradition, Pflichtbewusstsein, Treue, überhaupt Moral. Ich halte das für zwei eigentlich sehr widerstreitende Pole und möchte Sie fragen, wie Sie das immer zusammenbringen, diesen Gedanken der Innovation und diesen Gedanken des doch etwas, ich will jetzt nicht sagen, rückwärtsgewandten, aber doch, sagen wir mal, gesellschaftlichen Cocoonings, zu dem ja man in wirtschaftlich bedrohlichen Zeiten tendiert, obwohl doch ein ökologisches und nicht mehr auf Konsum setzendes neues Arbeiten ein totales konzeptionelles Umdenken erforderlich machen würde.
Also ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist, genauso wenig wie Markt und Staat eigentlich ein Widerspruch ist, sondern Markt kann nur gedeihen, wenn es einen gedeihlichen Staat gibt. Und gerade wenn Sie in der Wirtschaft viel unterwegs sind, ich bin das ja, das Zukunftsinstitut macht Beratung für viele Mittelständler, und da werden Sie sehen, dass die konservativsten Menschen dort die innovativsten sind oft. Also dass jemand, der sagt, okay, das ist meine Familie, der gehört dieses Unternehmen, ich habe Verantwortung für meine Mitarbeiter, und aus diesem Grund müssen wir ständig uns neu erfinden, wir müssen unsere Produkte ständig verbessern und wir müssen uns an unseren Kunden orientieren, nicht an irgendwelchen Finanzmärkten. Also ich glaube, dass es eigentlich so etwas gibt wie einen progressiven Konservativismus, der Gesellschaften voranbringt. Und das war immer so. Im Grunde genommen sind das keine Widerspruchspaare, die sind uns nur gewissermaßen in der industriellen Zersplitterung unserer Gesellschaft sind die uns teilweise so vorgekommen. Genauso wie ich auch glaube, dass Familien nicht zu den alten Werten im Sinne von Treue und Tugend zurückkommen können, sondern das neu erfinden müssen. Wir leben in einer modernen Welt, wo Menschen individuelle Bedürfnisse haben und sie werden nicht mehr die alten Buddenbrocks als Familienstruktur wieder einführen können. Insofern ist die Wertedebatte immer sehr missverständlich. Mhm. Bei uns in Deutschland sagen die Leute immer, Werte, da geht's zurück. Früher waren Werte, heute sind keine Werte, also müssen wir zurück zu alten Werten. Werten erfinden dich neu. Werte sind gewissermaßen lebendige Seinseinheiten. Das sind Regulationssysteme innerhalb von Gesellschaften. Und in dem Moment, wo Gesellschaften ein falsches Regulationssystem haben, dann laufen sie in Gefahr des Zusammenbruchs.
Wie ist denn das?
Denken Sie zum Beispiel an moderne Werte wie Toleranz oder wie Ehrlichkeit. Das sind Werte, die man in einer Individualgesellschaft braucht, in einer vielfältigen Individualgesellschaft, in der es viele Immigranten gibt. Da sind diese modernen Werte wichtig. Oder noch ein ganz anderer Wertbegriff, den ich sehr wichtig finde, die weiblichen Werte in Anführungsstriche. Wir erleben ja heute eine, wenn Sie so wollen, stille, klammheimliche Machtergreifung der Frauen durch die weiblichen Werte. Es ist kein Zufall, dass die beiden Chefinnen der größten isländischen Banken, das sind Frauen jetzt plötzlich. Also es ist oft so, dass die Männer abwirtschaften und die Frauen übernehmen dann gewissermaßen Positionen so, dass sie gewissermaßen das Schlimmste versuchen dann zu vermeiden. Und man kann die Finanzkrise ja auch als ein Produkt männlichen Risikoverhaltens sehen. Also ich glaube, wir werden das klingt jetzt blödsinnig, wenn ich sage Verweiblichung, aber ich meine natürlich Feminisierung unseres Wertesystems erleben. Und das ist eben auch ein Teil des Wertewandels, den wir haben.
Dann bleiben wir noch ein bisschen bei den kulturellen Veränderungen, die im nächsten Jahr oder auch zukünftig ins Haus stehen. Viel tut sich, das hat nicht zuletzt der amerikanische Wahlkampf gezeigt, im Bereich der neuen Medien. Der Marktplatz ist längst global geworden, das hat Folgen und auch wieder sehr widersprüchliche. Einerseits sind die Leute permanent online, teilen der Welt alles über sich mit, verlieren dadurch häufig aber auch den Kontakt zum wirklichen Leben. Das muss man nicht bewerten. Was ist Ihre Vorschau auf die Informationsgesellschaft 2009? Sie haben gerade schon zum Kommunikationsverhalten ein bisschen was gesagt.
Ja, also wir sehen, dass gewissermaßen auch hier die Übertreibungen einer neuen Mixtur oder einer neuen Integration weichen. Wir können sehen, dass es so etwas gibt wie einen Offline-Trend, also dass Menschen, eine gewisse Anzahl von Menschen, wir sind ja Früherkenner von Trends, also Frühwarnung heißt, dass man schon sehr kleine Trends wahrnimmt, um sie rechtzeitig auch auszumachen. Und wir können sehen, dass eine immerhin Millionenzahl von Menschen, die sehr, sehr intensiv im Netz unterwegs waren, die also überall zu finden waren, bei Facebook, bei diesen ganzen Websites, auf denen man sich selbst darstellt und vernetzt, dass die heute eher so eine digitale Müdigkeit haben und wieder zurückgehen in die realen, analogen Kontakte. Und ich würde das jetzt auch nicht in der Hinsicht sehen, dass ich sage, jetzt das Internetzeitalter ist zu Ende oder sowas, wie das immer apodiktisch gesagt wird. Aber was wir sehen können, ist, dass die Menschen eben beides wollen. Wir haben durch diese Netzwerkmedien ein wunderbares Geschenk, um weitergehende Freundeskreise und auch Interessenskreise zu organisieren. Das geht hin von den NGOs, die damit ganz anders Politik machen können, bis hin zu den vielen, vielen ja, Freelancern und Portfolioarbeitern, die es jetzt auf den freien Märkten gibt. Wir erleben ja ein Ende nicht der Arbeit, wie man das oft gesagt hat, sondern des lebenslangen männlichen Angestelltenjobs. Der ist in der Tat in einem langen Erosionsprozess befindlich und der wird auch nicht mehr sich erholen. Das heißt, Menschen müssen sich gegeneinander vernetzen, aber wir erleben eben auch, dass das Vernetzen ganz persönlich oft am besten ist. Wenn man sich körperlich, physisch, wir sind eben alte, ja, wir sind nicht Steinzeitmenschen, sondern wir sind alte Sozialwesen und die brauchen auch körperliche Nähe. Und das, ich glaube, die Ergänzung ist eigentlich die Lebenskunst. Die Ergänzung zwischen den digitalen Möglichkeiten und dem, was uns als Menschen auch körperlich ausmacht.
Das, was Sie als ein Nebeneinander von Globalisierung und Glokalisierung beschrieben haben?
Das ist der Begriff, den wir versuchen dafür zu prägen. Glokalisierung eben als die Idee der lokalen Nichtentfremdung im Globalen. Wir sind alle im Kopf Kosmopoliten und das werden wir auch bleiben. Das hat ja diese Krise auch wieder gezeigt. Wir sind verbunden mit allen Menschen auf der Erde, auch über ökonomisches und ökologisches Schicksal. Und das ist, glaube ich, auch eine erschütternde einerseits Erfahrung, aber auch eine heilsame, weil das auch bedeutet, dass wir Verbindungen haben zu vielen, vielen anderen Menschen. Und gleichzeitig brauchen wir ja so etwas wie Wurzeln. Und ich glaube, im Begriff der Glokalisierung, das haben die Baden-Württemberger mal ganz schön auf den Begriff gebracht in einem Werbeclaim für ihr Land. Und sie sagt, wir können alles außer Hochdeutsch. Also es ist so ein bisschen die Idee, wir haben quasi unseren Kiez, unsere Region, unsere Stadt, unsere erweiterte Großfamilie, in der wir leben. Aber gleichzeitig schauen wir auch weit hinaus. Und das ist eigentlich die, ich würde mal sagen, die Mentalität, die wir in Zukunft, die angepasst ist für die neue Welt. Wenn wir keine Wurzeln haben, können wir auch nicht operieren. Und wenn wir nicht global denken, dann schrumpft unser Bewusstsein. Also wir brauchen eben beides. Und das ist, glaube ich, auch das spannende Zeitalter, was vor uns liegt, dass wir diese scheinbaren Widersprüche, Sie sehen ja auch, wie wir das in unserer Diskussion immer wieder, ja, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Das, was ein Widerspruch war, muss in Zukunft keiner mehr sein.
Wir haben Sie hier als Zukunftsgott eingeladen, Matthias Haug. Sie gucken von ganz weit oben auf die Welt. Wie geht's der Welt? Haben Sie salopp Ihr globales Wertemonitoring genannt. Zum Schluss müssen Sie uns bitte noch die altmodischste aller Fragen beantworten. Wo auf dieser Welt ist im kommenden Jahr das Glück zu finden?
Das Glück ist, da wissen wir jetzt sehr viel drüber. Es gibt ja eine Glücksforschung. Und da schwanken die Wissenschaftler immer zwischen verschiedenen Modellen. Also wir wissen, dass sehr glücklich sind die Bewohner mit einer starken zivilen Lebensqualität. Also die Skandinavier, die Dänen vor allen Dingen, kleine Länder, in denen man sich sehr gut kennt, in denen der Staat eine wichtige Rolle spielt, aber gleichzeitig auch die Zivilgesellschaft. Also eben nicht Gesellschaften, in denen nur der Staat stark ist und die Bürger schwach. Da sind sehr glückliche Menschen und ein weiteres Beispiel ist Vanuatu. Die werden auch in der Weltwirtschaftskrise, werden die nicht unglücklicher mit Sicherheit. Das ist ein Inselarchipel östlich von Australien. Und das ist so ein bisschen wie die Südsee, wie man sie sich so vorstellt. Da gibt es eben viele verschiedene Sprachen, 3, 4, 5 verschiedene Kulturen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Natur natürlich. Und man lebt eigentlich dadurch, dass man verschenkt. Und zwar ist die eigentliche Währung dieser Insel sind Schweine. Man schenkt sich unentwegt Schweine. Diese ganzen Inseln sind voll von Schweinen und von Kindern. Und dann gibt es noch eine wunderbare Eigenschaft. Die Menschen dort vertrauen dem Staat eigentlich gar nicht, weil es hat dort ein sogenanntes Kondominium gegeben, eine Gewaltenteilung zwischen Briten und Franzosen über 150 Jahre. Und die Inseln waren zu unbedeutend, um darüber Krieg zu führen. Also hat man sich geeinigt und es galt eben auf diesen Inseln gleichzeitig Rechts- und Linksverkehr. Sodass man sich einigen musste und der oberste Richter sprach weder Englisch noch Französisch, sondern nur Spanisch. Und also es ist ein bisschen fröhliche Anarchie. Und da wohnen nach den Messungen, die wir haben, auch die glücklichsten Menschen des Planeten.